Jesus ist, Pünktchen, Pünktchen, oder wer ist Jesus? Sag mal, eine Frage an euch. Glaubt ihr, ich bin ganz ehrlich, aus dem tiefsten Herzen heraus, glaubt ihr, dass Jesus heute noch Wunder tun kann? Dann kommen einmal mal alle die Hand hoch, wer daran glaubt. Alle, super, dann ist ja heute keine Grenzen gesetzt für dem eigentlich, was Jesus heute vorhat. Oder? Ich weiß natürlich nicht, aus was für eine Woche du jetzt kommst. Was hast du erlebt? Ärger, Krankheit, auf der Arbeit Ärger, zu Hause Ärger mit der Frau, genau, willkommen in meiner Welt, Erhard. Also wirklich so dieses, ich weiß nicht, woher du kommst. Ich stecke auch nicht in deinen Schuhen, aber ich glaube, dass heute Jesus weiß, was mit dir los ist und dass er heute möchte, dass du einfach sagst, okay, mit dir beginne ich neu, weil ich glaube, dass du Wunder tun kannst. Und ich glaube ganz fest daran, dass ihr heute Morgen alle den Arm hochgehoben habt, dass ihr auch dazu steht, was ihr gesagt habt. Und nicht nur, ich heb mal lieber hoch, weil die anderen die Arme hochgehoben haben. Denn das wäre nämlich nicht ehrlich genug, sag ich mal. Ja, nicht von mir, also nicht, mir ist das nicht egal. Aber erstmal ist das vor dir nicht ehrlich, vor Gott nicht ehrlich. Also vor Gott brauchst du keine Show abziehen. Vor Gott brauchst du keine Show abziehen. Also nochmal, wer glaubt, dass heute Jesus noch Wunder tun kann, richtig? Okay, in Ordnung, dann können wir richtig loslegen. Nein, Ehrlichkeit vor Gott ist so wichtig. Das ist das Wichtigste eigentlich, was es gibt. Und so kann er auch an dir und in dein Leben wirklich, wirklich Wunder vollbringen. Ich habe heute mit euch etwas vor. Und Daniel, setz dich noch ein bisschen hin, das kann, glaube ich, noch eine Stunde dauern, ungefähr. Ja, bei den Ältesten haben die alle, wenn wir Ältesten-Sitzungen haben, haben die alle ein Grauen davor, wenn Verschiedenes kommt, das ist meine Zeit. Und dann siehst du schon, wie Peter mit dem Kopf am Tisch schlägt und Franz schon die Decke rausholt und Silke, ich will nach Hause. Nee, Spaß zur Seite. Alles gut. Bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, möchte ich mit euch etwas machen. Und zwar, ich möchte euch auf eine Zeitreise mitnehmen, so circa 2000 Jahre zurück. Und wirklich, lasst euch mal wirklich auf dieses Bild mal ein. Da ist kein Ram-Ram und kein Yoga oder keine tiefe Meditation, sondern einfach nur, lasst euch mal auf Folgendes ein. Jochen, kannst du mal ausmachen, kriege ich einen Sonnenbrand gerade am Kopf. Okay, danke. Lasst uns auf Folgendes ein. Wir sitzen in eine Zeitmaschine und fahren 2000 Jahre zurück auf einem Berg. An diesem Berg steht eine Person. Diese Person ist erstmal nicht so erkennbar. Dann dreht diese Person um und wir alle erkennen dieses Gesicht. Obwohl wir dieses Gesicht noch nie gesehen haben, aber wir erkennen, wer es ist. Freundliche Augen, eine Hand, die uns entgegenreicht und sagt, komm, komm. Komm Peter, komm Tanja, komm Rebecca, komm Erhard, komm Gottfried, komm Erika. Kommt, kommt alle. Wir gehen hin. Und wir sehen, wir stehen hinter ihnen und wir sehen 4000 Menschen. 4000 Menschen. Und dieser Mann, von dem ich gar nicht mehr erzählen muss, wer es ist, wir kriegen alle eine Gänsehaut, predigt zu diesen Menschen und predigt ein Evangelium. Ein Evangelium, was die Welt förmlich zerreißt. Nämlich, dass Gott Frieden macht mit den Menschen. Frieden macht. Dass er den Menschen liebt und nicht anhand von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten knechten will, sondern ihm Freiheit schenken will. Freiheit schenken will. Freiheit von Zwang, von Sünde. Zwang, etwas tun zu müssen. Zwang, nach einem Leben zu jagen, was dich absolut kaputt macht. Und diese Person predigt ein Evangelium und die Menschen fallen alle, fast alle um. Bis auf ein paar Einzelheiten, ein paar Leute, die hohen Theologen, die da drunter sitzen. Die hohen Theologen, die das Wort Gottes studiert haben, die mit dem Gesetz aufgewachsen sind. Und die Menschen dauert 2, 3, 4 Stunden bei dieser Predigt. Und Jesus sagt auf einmal, hey, Andreas, Peter, Tanja, Rebecca, Winnie, gebt ihm was zu essen. Herr, wie sollen wir ihm was zu essen geben? Was habt ihr da? Ja, 7 Brote und ein paar kleine Fische. Die sollen sich setzen, sagt Jesus. Diese Leute setzen sich und Jesus dankt für dieses Brot und für diese Fische. Und wir teilen dieses Brot unter diesen Menschen aus. Und alle werden satt. Und sie heben sogar noch auf. Das Bild verschwimmt jetzt ein wenig. Ich sehe mit Jesus auf einer Straße und es kommen Pharisäer, Schriftgelehrte, hohe Theologen zu ihm und sagen, wir verlangen von dir ein Zeichen, dass du auch diese Arbeit von Gott machst. Ansonsten verwehren wir dir alles. Bist du das wirklich? Hast du wirklich den Auftrag von Gott, dort zu machen und dort Wunder zu tun? Und hier sagt sie, ihr ehebrecheres Geschlecht, ihr Heuchler, ihr verlangt von mir ein Wunder? Vorher waren 4000 Wunder gewesen, ja? Das sind genau die gleichen Leute, die da gesessen haben, die jetzt von ihm ein Zeichen verlangen, die vielleicht auch noch an seinem Tisch gegessen haben. Und jetzt verlangen sie auch noch ein Wunder, bevor wir uns auf dich zumachen, bitte noch ein Wunder. Und Jesus sagt, ihr kriegt kein Wunder. Wieder verschwimmt dieses Bild. Jesus geht auf den Weg und sagt zu seinen Jüngern, hütet euch von dem Sauerteig der Pharisäer und von den Schriftgelehrten. Denn die verlangen von euch viel ab und sind selber nicht bereit zu geben. Passt auf, dass sie euer Leben nicht kaputt machen. Passt auf, dass sie euer Leben nicht kaputt machen, dass sie euch in einen religiösen Wahn hineinführen, in dem ihr gar nicht reingehört. Habt Mut, vertraut mir. Wieder verschwindet dieses Bild und wir stehen auf einmal mit Jesus vor einem Blinden. Und der Blinde sagt, Herr, ich möchte sehend werden. Sehend werden. Und Jesus nimmt ihn beiseite, geht ihn mit so ein paar Meter von den Jüngern weg, so außerhalb des Lagers steht dort in Markus, und spuckt ihn auf die Augen und reibt so ein bisschen Dreck rein. Und Jesus sagt, was siehst du? Ich sehe Menschen wie Bäume wandeln. Jesus spuckt ihn nochmal an in die Augen, reibt nochmal eine Paste rein. Und sagt, was siehst du jetzt? Jetzt sehe ich klar. Jesus gibt, dass er da ist. Wir müssen nur darauf achten. Jesus heilt. Jesus macht das Unmögliche möglich. Und wieder verschwindet ein Bild. Und wieder sind wir mit Jesus unterwegs. Jetzt nach Caesarea Philippi. Caesarea Philippi war eine gemischte Stadt, nicht nur durchzogen von Juden und gläubigen Juden, sondern auch von Menschen, die andersgläubig waren, nämlich von Römern, von Griechen etc. Damals gab es 12.000 bekannte Götter. Und die Götter, die keinen Namen hatten, waren unzählige Male höher. Und ein Gott war Augustus, der Mensch Gott Augustus. Und dieser Mensch, Kaiser Augustus, Gott Kaiser Augustus, hatte in Caesarea Philippi einen eigenen Tempel. Und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, auch mit uns unterwegs, ist mit uns unterwegs, in diesen Dörfern. Und sagt, geht mal dorthin, geht mal dahin und fragt doch mal, was die Leute sagen, wer ich bin. Und jetzt meine Frage an euch. Was sagen die Leute in eurem Bekanntenkreis, wer Jesus ist? Kurz nach vorne. Hast du Stift da? Sagt doch mal, was sagen die Leute aus eurem Bekanntenkreis eigentlich, aus eurem Bekanntenkreis, wer Jesus ist?
Guter Mensch.
Okay, danke erstmal gut, danke. Machen wir zurück, genau. Ich habe natürlich auch, Jochen, ich habe natürlich auch meine Leute gefragt von meiner Arbeit und ich habe jetzt nur einfach mal ein paar rausgefischt. Man kriegt so unterschiedliche Dinger. Nächste Mal, wenn wir machen, dann zeige ich euch von der Bürgermeisterin und von einer Ratsherrin mal, was die dazu gesagt haben. Aber jetzt mal so ein bisschen von meinen Leuten. Also Jesus ist für mich und mein Leben und mein Vater. Jesus ist für mich mein Leben und mein Vater. Machst du einmal weiter? Jesus ist unsere Brücke zu Gott, Gottes Sohn, großes Vorbild und ein sehr, was steht da nochmal?
Ein Vorbild, ein Gottes Auftrag bis zum Ende durchgezogen und ist ein faszinierender Mensch.
Ein faszinierender Mensch. Eigentlich kommen wir fast dahin. Okay, weiter. Da müssen wir gar nicht drauf hören, die ist eine Spinnerin. Also mach weiter. Ja? Mach weiter. Haki. Haki ist schwer krebskrank. Ich muss einmal da meine Minute für nehmen. Haki muss ich eine Minute nehmen. Haki ist schwer krebskrank. Als ich ihn im Krankenhaus besucht habe, ist dieser mit dieser Magen-OP, ne? Wo ich mal erzählt habe. Und seine Lebenserwartung ist nicht besonders groß. Und als ich Haki sagte, wer ist Jesus denn für dich? Außerdem ist er eine Bibelstunde aufgenommen. Wir haben so eine Bibelstunde so mit Leuten, die von der Straße sind, haben eine Bibelstunde tatsächlich. Und sie lernen, in der Bibel zu lesen. Und ich gehe mal runter ein bisschen, ist besser. Und die versucht dann so ein bisschen, die Leute ein bisschen die Bibel näher zu bringen. Und das ist Haki. Mach mal einmal das Bild, leider ist er ein bisschen verrückt. Mach mal bitte einmal das nächste Bild von Haki. Genau, da schreibt Jesus, Jesus ist ungerecht, schreibt er. Weil er damit überhaupt nicht klarkommt, dass er Krebs hat. Eigentlich müsste das, wir hätten das Bild als erstes sein müssen, ja? Aber ist ja egal. Er sagt, Jesus ist ungerecht, er hat Krebs, er hat nie einem Menschen etwas Schlechtes getan und damit kommt er nicht klar. Er sagt, Jesus ist ungerecht erstmal da und er versteht nicht, warum Kinder sterben, er versteht nicht, warum Menschen so früh sterben müssen, die eigentlich gut sind und die schlechten Menschen leben einfach länger. Und das empfindet er einfach als ungerecht. Und wenn wir ehrlich sind und wir uns mal hinterfragen, müssen wir eigentlich fast nur nicken, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, oder? Denken wir nur an Andrea letztes Jahr, ja? Sondern er hat jetzt immer sagen müssen, wieso? Ja? Wieso? Jetzt kann man richtig als Supertheologe darüber antworten. Aber hat man keine Antwort drauf. Ja? Warum eigentlich? Das ist für ihn so, Jesus ist ungerecht. Ja? Okay, und dann, kurioserweise, so hat er am Anfang gedacht. Und dann macht er, Jochen, mach nur einmal das Bild zurück. Einmal zurück, Jochen. Aber wir brauchen noch einen neuen Rechner. Aber habt ihr ja gerade gelesen. Jochen ist gut, danke. Da ist er ja. Und dann, aber letztendlich durch die Zeit, die wir mit dem Mann verbracht haben, Tanja und ich, und wir sind ja so oft in Essen, eigentlich mehr in Essen, als wir zu Hause sind, hat dieser Mann Hoffnung gefunden, nämlich im Wohlen in Jesus. Aber nicht ich habe ihm das näher gebracht, sondern hat Jesus selber gemacht, weil wir greifbar waren für ihn, weil wir da waren für diesen Menschen. Der hat Tag und Nacht bei uns angerufen, sogar nachts sind wir hingefahren, wenn er traurig war. Und bei allen ist er dabei. Das ist natürlich zeitfressend, ist natürlich wirklich auch intensiv. Man macht einen Alten noch älter, als ich jetzt schon bin, eigentlich vom Grunde auf. Aber er sagt, heute ist Jesus seine Hoffnung. Er hofft darauf, dass er das alles nicht umsonst hat. Okay, machen wir weiter. Das ist Rainer. Rainer war schon mal bei uns in der Gemeinde, schon mal gesehen bestimmt. Ne? Ist er, eigentlich kann man ihn nicht. Er schreibt, Jesus ist mein Bruder. Auch er war eigentlich dem Glauben echt abgeneigt gegenüber. Aber auch er lernte, nicht durch mich oder irgendeinen anderen, sondern tatsächlich durch Jesus selbst, dass er Jesus an sich ranlassen muss. Jesus ist mein Bruder. Er hat viele Schwierigkeiten gehabt mit seinem Bruder, seinem leiblichen Bruder, der hat ihn richtig beschissen. Und er hat wahrscheinlich Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Aber er findet, Jesus ist sein Bruder. Er ist zum Glauben gekommen und er lässt sich taufen. Tolle Sache, ne? Also der nächste Täufling, ja. Okay, machen wir einen weiter. Unser Herbert, ja. Unser Herbert, ich muss euch erzählen, ich habe euch ja erzählt, dass er ja Schwierigkeiten hatte mit seiner Wohnung, ne? Auch ein Wunder. Also er war auf der Straße, er war so fest und alles drehte sich bei ihm nur um Wohnung, kann man nachvollziehen. Wenn man einmal auf der Straße liegt, kommt man aus diesem ganzen Kladderadatsch nicht mehr raus. Ja, wenn man einmal Platte macht, kommt man schlecht wieder in eine Wohnung rein. Und das Tolle ist, ich habe zum Herbert gesagt, wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann musst du auch bereit sein, auch mal das, was du gerne hast, abzugeben, Opfer zu bringen. Herbert ist spielsüchtig, massiv spielsüchtig. Ich sage, Herbert, du kriegst ja hier, er ist Rentner, ja? Er ist 68 Jahre, ist Rentner, sieht da gar nicht aus eigentlich im Grunde genommen. Ne? Er ist Rentner und er sagt, ja, Andreas, was soll ich tun? Und jetzt kommt eigentlich das, was wir da von der Gemeinde aus machen, für die ich dort arbeite, wofür ich ja für euch da in Essen arbeite. Die sagen, pass auf, wir haben wir können dir helfen. Du gibst deine Rente uns. Deine Rente. Du weißt, wir gehen zur Rentenkasse und du lässt deine Rente bei uns auf die Kasse einzahlen, bei uns auf dem Konto einzahlen und wir bezahlen dir jeden Monat die Miete plus den Strom, alles das. Und das Restgeld, was du hast, kriegst du zum Leben. Darauf lässt der Vermieter sich nicht ein. Er hat sich darauf eingelassen, aber darauf lässt er den Vermieter sich nicht ein. Tatsächlich, der Vermieter hat gesagt, ich fühle mich von euch richtig verarscht. Also er fühlt sich von Ihnen richtig verarscht. Also ich will das nicht. Und Ingrid hat also die Amts-, die Gemeindeleiterin hat dann mit ihm telefoniert, mit dem Vermieter. Und sie, der Vermieter, hat gesagt, weil sie das sagen, glaube ich Ihnen das. Wenn wir das so weitermachen, behält der Mann seine Wohnung. Also Herbert behält seine Wohnung. Für manche sagen, was, jetzt muss ich mein Geld abgeben? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber für diese Menschen ist es tatsächlich das Beste, wenn sie abgeben. Das ist keine Vormundschaft, sondern einfach eine Hilfe. Und er geht jetzt bald in eine Therapie, um sich auch therapieren zu lassen. Aber so behält er wenigstens seine Wohnung, das Geld. So verzockt er sein Geld nicht. Und so kriegt er das Geld, was überbleibt, doch in seine Tasche rein und kann damit selber leben. Auch da geht es darum, den Menschen, auch gerade beim Herbert, ein Stück Evangelium zu bringen. Er ist durchgedrungen zum Glauben. Man sieht es ja, was er geschrieben hat. Und es ist eine ganz tolle Sache. Also für ihn ist Jesus alles geworden auch. Der merkt, dass Jesus wirklich Wunder tun kann, wenn er sich auf Jesus einlässt. Okay, was haben wir noch für ein Bild? Ja, okay, den brauchen wir sowieso nicht zu glauben. Spinner? Okay, das können wir wegmachen. Okay. Eigentlich fehlt noch unser Gisbert, den kennen wir ja auch. Und Gisbert, ja, und er lässt sich auch taufen. Gisbert lässt sich auch taufen. Es ist eine tolle Sache, was passiert. Gott tut Wunder. Deswegen fragt ihr euch am Anfang, glaubt ihr, dass Gott Wunder tun kann? Ja, Gott tut Wunder. In Situationen hinein, wo wir es nicht für möglich halten. Aber Gott kann diese Wunder auch nur tun, wenn wir für ihn da sind. Wenn wir für ihn da sind, da komme ich gleich darauf noch zu sprechen. Also wir sind immer noch in der Situation, wo uns Gott fragt, wo Jesus uns fragt, was sagen denn die Leute zu euch, wer ich sei? Ist meine Frage an euch. Denn da fragt er ja seine Jünger dann darauf, jetzt fragt er dich hier. Und bitte die ehrliche Antwort. Bitte die ehrliche Antwort. Wer ist Jesus denn für dich? Das kannst du jetzt loslegen. Ich kann es ja nicht nachfragen. Aber bitte stell dir selber die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Jeden Tag aufs Neue. Wer ist Jesus für dich? Dein ständiger Begleiter. Ich kann mir vorstellen, bei mir meine ich jetzt auch, ja. Einzige Konstante, nicht Konstanze, ich würde jetzt Konstanze schreiben. Schreib Konstanze. Dein Schutzengel, okay? Noch Schutzengel für den Kollegen, ist Schutzengel? Okay. Da kann man ja. Dein Leben. Okay. Dein Leben, ganz wichtig. Nicht was andere für, sondern persönlich. Ja, ich komme gleich darauf, warum. Halt und Schutz. Vorhin waren alle Arme oben gewesen eigentlich. Entschuldigung. Okay. Lass mal gut. Wir wissen, ist ja gut. Danke erstmal. Jetzt stellt euch vor, und jetzt, als Jesus das ja fragte, er fragte, und wir haben jetzt alle die Antwort drauf gegeben. Und jetzt verwischt dieses Bild wieder und wir sind jetzt in der Gegenwart, nämlich in dem biblischen Text. Und Tanja, bitte auch dir das mit Petrus auch vorlesen. Ja? Okay. So.
Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Der Jünger erwiderte, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich will dir die Schlüssel zur Gottes neuen Welt geben. Was du auf die Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Himmel lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei.
Petrus sagt sofort, du bist Christus. Was sagt Jesus darauf? nach der Frage, die Jesus ja seinen Jüngern gestellt hat. Die Jünger sagen überhaupt nichts, nur Petrus sagt etwas. Nämlich Petrus sagt, du bist Christus. Was sagt Jesus darauf? Das habt ihr gut erkannt? Nein. Er spricht Petrus selber an. Petrus, das hat dir der Heilige Geist offenbart. Die Jünger, die sonst drumherum gelaufen sind, für den war immer noch nicht klar, wer Jesus eigentlich ist. Für die war Jesus ein Wunschautomat. Oder, was kann man noch sagen? Ach, jemand, der gute Wunder verbringt. Oder nur im Schatten seiner zu sein, das macht es ein Hype. Ja? So, ach, super. Für viele war Jesus noch die Beilage statt des Hauptgericht. Für die Jünger gab es noch, außer für Petrus da, das Gesetz. Jesus war die Beilage. Und oft habe ich das Gefühl, dass es auch so bei uns so ist, dass Jesus so die Beilage ist. Statt wirklich das Hauptfleisch. Dass alles andere gut ist. Mucke ist gut. Die Predigt ist gut, aber so Jesus so wirklich, so gar nicht mehr der Mittelpunkt spielt. Nicht nur, ich sag mal, in der gesamten Christenheit so ein bisschen. Dass wir uns mehr so auf diese Beilagen konzentrieren, auf Salat, anstatt auf das Schnitzel oder auf das Steak. Deswegen fragt Jesus ja seine Jünger, das ist die Frage von Jesus, die er stellt, bin ich für euch die Beilage oder bin ich das Hauptgericht? Und dann fangen die an mit, und sie sagen gar nichts. Und Jesus sagt, und Petrus sagt, du bist die Hauptlage. Um dich dreht sich alles. Aber das kam nicht von Petrus aus, sondern das wurde ihm gegeben vom Heiligen Geist. Und warum auch? Weil Petrus sich mit Jesus auseinandersetzte. Petrus war in der ganzen Geschichte, wenn wir mal lesen im Neuen Testament, immer derjenige, der mit Jesus auch aneinander geraten ist. Ist das schon mal aufgefallen? Müsst ihr mal lesen, sehr interessant. Petrus hat sich an Jesus richtig gerieben. Das erzählen wir ja nachher auch, als er den verleugnet hatte. Ja? Und Jesus sieht schon in Petrus etwas schlummern, was weitaus mehr ist als Paulus. Denn Paulus hat diese Zulage, die Petrus gekriegt hat, oder diese Zusage, nicht bekommen. Jesus liebt die, die sich an ihn reiben. Und warum? Die Leute, die sich an ihn reiben und ihm Fragen stellen, die sind offen für Antworten. Oft habe ich das Gefühl, dass wir wollen Gott ja keine Antwort. Wir wollen jetzt ja keine Antwort, ja keine Frage stellen. Denn mit jeder Frage, ich weiß nicht, ob ich ihn da störe. Wir können Jesus nicht stören mit Fragen stellen. Er will das. Er will das. Er wartet darauf. Und wenn du ehrlich bist zu dir selbst und Gott an dich ranlässt, Jesus an dich ranlässt, dann wird auch in dir auch Veränderung hervorrufen. Dann hast du auch Mut, über Jesus zu reden. Wie man über Jesus redet, das ist so eine Sache, die man vielleicht lernen kann. Den man sich so hingehen, so hinbewegen kann. Aber Jesus gibt uns einen Auftrag. Dieser Auftrag heißt, hinzugehen zu Menschen, Nachfolger zu werden und Nachfolger zu machen. In eine Welt das Evangelium auszustreuen. Nicht kleckerweise, sondern maschinenweise. Raus mit das Evangelium. Und an Gott liegt es selber, wo es auf fruchtbarem Boden fällt und noch nicht an uns. Denken wir doch nur mal an die Geschichte von den Seemann. Denken wir doch nur mal an die Geschichte vom Seemann. Der Seemann hat nicht darauf geachtet, wo er seine Frucht hingeschmissen hat. Er hat ausgestreut, richtig ausgestreut. Ist egal, ausgestreut. Da hinzugehen, da wo es weh tut, da hat er gestreut. Einiges fiel auf, vieles fiel auf guten Boden und es ging auf. Jesus sagt, seid nicht sparsam mit den Evangelien, seid nicht sparsam mit dem, was ihr habt, sondern gebt es aus. Gebt es den Menschen, die brauchen. Nicht nur das Evangelium, sondern hilft ihnen. Das ist das Hauptaugenmerk von Jesus selber. Hilft ihnen. Und dann gibt es eine Stelle, die geht ja weiter, die Geschichte geht ja weiter in diesem Kapitel. Jesus redet von dem Lohn der Nachfolge. Und da ist er ziemlich konsequent drin, was er da sagt. Und hier redet unser Herr Jesus und nicht irgendein anderer von den Jüngern. Und da macht er ziemlich etwas klar. Er holt uns in Verantwortung. Er holt uns in Verantwortung. Er sagt nicht, lasst kommen zu mir, sondern er sagt, geht hin. Er sagt nicht, lasst sie kommen, dann gucken wir mal, wie es läuft, sondern er sagt, bewegt euch, setzt euch in Bewegung. Wir beten oft um viel, aber das Gebet ist ein aktives Wort und treibt uns an zum Handeln. Jesus sagt dazu, wenn du deinen Bruder leiden siehst und du wünschst ihm ein Stück Brot und du hast Brot zu Hause, aber wünschst ihm, dann gib ihm ein Stück Brot. Oft Ja, haben sich Gebete eigentlich erledigt, wenn man meinen Kühlschrank aufmachen würde oder eine Hose abgeben würde? Ist jetzt sehr provokant, ich weiß. Lest du mal vor?
Was denn?
Mit der rechten Nachfolge?
Das ist wo?
Weiterhin, ach Gott, du bist jetzt also in Matthäus, ne?
Ja.
Okay, ich hab Markus.
Ach so.
Dann lese ich da mal kurz vor. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrechlichen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Wie schon gesagt, das sagt nicht Paulus, das sagt nicht Petrus, sondern das sagt der Jesus selbst. Jesus selbst, der Sohn Gottes, der Messias, gibt uns einen Auftrag, zu gehen und nicht kommen zu lassen. Es ist nicht nur das Gehen, was die Menschen draußen verändert, sondern es verändert auch mich. Es verändert auch mich. Wenn ich Jesus an mich ranlasse, kann ich gar nicht anders, von ihm zu erzählen. Es ist einfach so. Wovon mein Herz voll ist, davon schäumt mein Mund über. Was ist der Punkt in deinem Leben? Was ist der Punkt in deinem Leben? Was ist der Hauptaugenmerk in deinem Leben? Woran orientierst du dich in deinem Leben? Lass uns halten wie Trump, Jesus first. Ach nee, das macht ja in Amerika. Aber lass Jesus zuerst in deinem Leben nach vorne. Und Jesus sagt selber in Matthäus 5, könnt ihr alles nachlesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere werde ich euch schenken, werde ich hinzutun. Manchmal kaut man echt auf Zahnfleisch, das stimmt, wir kauen oft auf Zahnfleisch, aber wir erleben Gottes Wunder in uns selbst und Gottes Wunder in den Menschen, die er bereit macht zur Errettung. Das ist eine ganz tolle Sache. Es verändert dich auch. Es macht dich glücklicher, wenn du Menschen glücklich machst. Wisst ihr, wann ein Mensch richtig glücklich ist? Nicht, wenn er eine Million auf dem Konto hat oder draußen Ferrari stehen hat, sondern weiß ein Mensch richtig, oder wenn Urlaub fliegt, nach Kempten, wohin auch. Wisst ihr, wann ein Mensch richtig glücklich ist? Was meint ihr? Jeder Mensch. Wenn er andere Menschen glücklich machen kann. Wenn er Liebe schenken kann. Und warum? Weil diese Liebe in uns ausgegossen worden ist, in der ganzen Welt, nämlich in seinen Sohn Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte in dieser Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in dieser Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Gottes Liebe hat sich ausgegossen wie ein Tsunami in dieser Welt. Und die ist noch nicht abgeebnet. Und wir können Teil davon sein, die Liebe Gottes näher zu bringen. Nicht in einer hohen Theologie. Das haben die Leute schon über 2000 oder schon 1900 Jahre, kriegen die mit, was für eine super Theologie der Mensch am Tag legt. Hier in diesem Wort Gottes steht drin, was wir zu tun und zu lassen haben und wie wir verändert werden können. Das ist so. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir den Mut haben, uns auf diesen Jesus Christus wirklich einzulassen, dass wir wirklich sagen können, Jesus ist alles. Alles. Auch dein Sportkonto, auch dein Auto, dein Urlaub, allem drum an. Jesus ist alles. Denn wir nehmen nichts mit. Das Einzige, was uns fragen wird, ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir geschenkt habe? Alles, was wir haben, ist geschenkt. Geschenkt. Ich wünsche euch den Mut. Den Mut, den Menschen Jesus Christus näher zu bringen. Menschen zu helfen, ihnen die Liebe zu zeigen, die Gott in euch hineingelegt hat. Lasst euch erfahren, was für Wunder Jesus Christus tun kann. Das sind 4000 Speisungen lachhaft gegen. Amen. Amen.